Gemeinsam Barrieren abbauen. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Teilhabe und Inklusion, der Rehadat-Podcast. Mein Name ist Rufus Witt und ich spreche mit Betroffenen, Beratungsstellen und Arbeitgebenden über die Barrieren des täglichen Lebens. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Teilhabe und Inklusion, der Rehadat-Podcast. Deutschlandweit arbeiten rund 320.000 Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen. Die Geschichten, die sich hinter dieser Zahl verbergen, sind sehr vielfältig. Denn neben Menschen mit Behinderungen, die direkt aus der Schule in die Werkstatt kommen, gibt es auch Personen, die nach Unfällen oder nach Erkrankungen zunächst einmal in Werkstätten arbeiten, einfach deshalb, weil sie noch nicht dafür bereit sind, wieder in ihr altes Berufsleben zurückzukehren. Viele Werkstattbeschäftigte haben jedoch mit der Zeit den nachvollziehbaren Wunsch, die Werkstatt zu verlassen und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu werden. Werkstätten haben deshalb auch den Auftrag, Menschen mit Behinderungen den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen. Die Alexianer Werkstätten sind ein Träger für die berufliche Reha und Wiedereingliederung für Menschen mit psychischen oder erworbenen neurologischen Erkrankungen. Unser Gast heute ist Hilde Imgrund, Inklusionsbegleiterin bei der Beratungsstelle Alexianer 360 Grad in Köln. Hilde spricht mit meiner Kollegin Wiebke Modler über Erfolgsgeschichten von ehemaligen Werkstattbeschäftigten, die den Sprung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschafft haben.
Hallo Hilde.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich dich heute duzen, weil wir uns schon besser kennen.
Ja, sehr gerne.
Super. Vielleicht möchtest du einfach mal anfangen und ein bisschen was darüber erzählen, was du bei der Beratungsstelle machst, wen du berätst und vor allen Dingen, welche Informationen du den Personen denn mit an die Hand gibst.
Ja, ich bin von Beruf Sozialpädagogin und ich habe sehr viele Jahre schon in der Arbeitsmarktintegration gearbeitet, bis ich dann zu den Alexianern gestoßen bin. Das war 2019 mit dem Projekt Job Kompass. Im Job Kompass begleiten wir Menschen mit Behinderung, die noch keine Perspektive für sich gefunden haben oder Erfahrungen gemacht haben, die sie nicht weitergeführt haben beruflich. Das ist also sehr offen. Wir beraten dort auch ergebnisoffen und es wird gefördert durch die Aktion Mensch. Zwei Jahre habe ich auch bei den Jobexperten der Alexianer gearbeitet. Da versuchen wir Menschen aus den Werkstätten auf den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Das geht über verschiedene Wege, meist erstmal durch ein Praktikum oder einen Außenarbeitsplatz, mit dem Ziel aber auch, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu landen. Ja, die Ansätze sind wirklich sehr personenzentriert. Das zeigt die Erfahrung, individuell zu schauen, was sind die Stärken, die Wünsche und Interessen der Menschen. Im zweiten Schritt, was sind Einschränkungen, also wie müssen Arbeitsbedingungen sein, dass jemand gute Arbeit leisten kann für sich. Das ist eine ganz gute Voraussetzung, einfach um dann zu gucken, ja, was ist realistisch und welche Möglichkeiten gibt es. Also es gibt ein sehr komplexes Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten, die helfen, einen beruflichen oder schulischen Weg zu finden. Und wir versuchen dann auch Kostenträger mit ins Boot zu holen, die die Kosten übernehmen würden oder mit einstielen, bestimmte Wege mit einstielen.
Und was glaubst du, sind so die größten Herausforderungen, die Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung haben, um eine Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden?
Ja, also ganz viel Mut gehört dazu. Also man muss sich trauen, den Schritt zu wagen. Also viele in den Werkstätten kommen ja auch aus beruflichen Kontexten, wo sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht sogar dort auch psychisch krank geworden sind. Und deshalb braucht es wirklich eigentlich ganz häufig und dauerhaft Ermutigung und Neugierde wecken. Also das ist auch so ein Ansatz, in so Erstgesprächen zu gucken, was macht dich neugierig, was wolltest du vielleicht immer schon mal ausprobieren oder was interessiert dich, wenn du durch die Straßen gehst, so ganz offen erstmal zu gucken. Und der zweite Schritt ist dann, einer hat es mal beschrieben, und dann kommt der Trichter. Also dann gucken wir, was ist realistisch, was kann man probieren, wo kennt man auch vielleicht Personen, die man ansprechen kann. die einem helfen. Also Unterstützernetzwerk ist so ein ganz großes Ding. Also wer kennt wen? Wen hast du im Hintergrund, wenn du dich bewirbst? Wer klopft dir mal auf die Schulter, wenn es nicht direkt klappt? Solche Sachen. Das sind so die beiden Ansätze, was jetzt die Menschen mit Behinderung betrifft.
Ja, genau. Also in welchen Branchen funktioniert dann dieser Übergang relativ gut, also von der WFBM in den allgemeinen Arbeitsmarkt? Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele, ja gerade in Produktionsfirmen oder sowas zum Beispiel, mit der Werkstatt ja ohnehin zusammenarbeiten, dass da die Übergänge vielleicht einfacher sind oder kann man das gar nicht so festmachen?
Genau, also erstmal möchte ich sagen, dass Inklusion in jeder Branche möglich ist. Also da gibt es auch, ja, da gibt es einfach erstmal keine Grenze. Genau, also wir gucken schon, wenn Menschen, die bestimmte Aufgaben, Tätigkeiten in der Werkstatt machen, kann man die nutzen für zum Beispiel den Arbeitgeber, der diese Aufgaben erteilt. Ne? Also das nennen wir Industriekunden. Und das gelingt auch, dass wir dort Praktika machen lassen in den Unternehmen. Das können auch mehr ausgebaut werden, aber das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Ansonsten gucken wir wirklich, was hat jemand vielleicht schon mal eine Ausbildung angefangen? Also was steckt in ihm, was möchte er? Also das ist schon wichtig, um auch die Motivation zu halten. Was steckt in der Person? Was möchte er sie ausprobieren? Vielleicht welche Vorbilder hat er sie? Ne? Und was Branchen, also als Beispiele haben wir natürlich die Branchen, die gerade auch Fachkräfte suchen. Also das ist zum Beispiel im Sozialbereich, im Krankenhaus.
Das habe ich auch in der Pflege, oder?
Genau, also da gibt es wirklich ja abgespeckte Tätigkeitsfelder. Also ich sage jetzt mal Menüplaner gibt es zum Beispiel, die morgens rumgehen und gucken, welches essen möchte ein kranker Mensch haben. Das sind so auch Hilfstätigkeiten, die aber erster Arbeitsmarkt auch sind und die auch in einem Fall super gelungen sind bei einem jungen Mann, bei dem das sehr gut passte, weil der sehr empathisch ist und im Sozialbereich auch gerne arbeiten wollte und hatte eine Ausbildung im Handwerk, im Bäckerhandwerk wirklich, was er gar nicht mehr machen wollte. So. Ja, dann haben wir wirklich eine als Verkäuferin in einer Bäckerei einen Arbeitsplatz gefunden. Also der Fokus ist die Branchen, die wirklich Fachkräfte suchen. Mhm. Und wenn diese Branche oder dieser Arbeitgeber jemanden findet, wo sie denken, der kann uns unterstützen und der kann hier eine Nische besetzen, dann kann das super gut passen und funktionieren.
Mhm. Kommen diese Unternehmen wirklich gezielt auf euch zu?
Das haben wir auch. Also es gibt verschiedene Zugänge. Entweder gehen die Inklusionsbegleiter auf Unternehmen zu, die passen könnten.
Inklusionsbegleiter oder Assistent
genau,
bis ins
Du im Prinzip? Genau, ich bin Inklusionsbegleiter, genau, ne, mit anderen Kollegen. Und genau, wir gehen entweder Kaltakquise, Warmakquise. Also gab es schon mal Kontakt zu einem Unternehmen, dann ist es natürlich leichter. Wichtig ist die Vorgehensweise, authentisch und ehrlich zu sein, also offen mit Stärken, aber auch mit Einschränkungen der potenziellen Arbeitnehmer umzugehen. Und das schafft Vertrauen. Also das ist die Warmakquise. Kaltakquise ist natürlich schwieriger. Dann gucken wir so, gibt es irgendwie Kontakt von den Menschen mit Behinderung im Umfeld? Wo arbeiten die Eltern? Solche Dinge. Genau. Und dann kommt es zu einem ersten Kennenlernen. Da sehe ich so ein bisschen die Funktion der Inklusionsbegleitung auch so ein Eis zu brechen. Also, dass der Mensch mit Behinderung von sich erzählt ein bisschen. Weil bei den Unternehmen ist es so, dass, das sage ich immer, es ist nicht nicht wollen, jemanden einen Menschen mit Behinderung einzustellen, sondern häufig das nicht wissen, was geht damit einher und die Sorge, wie gehe ich damit um?
Ja.
Ne, gerade bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also da ist eine ganz große Unsicherheit bei Arbeitgebern. Was passiert dann? Was muss ich beachten? Was, ne? Und da so ein bisschen die Sorge und die Ängste zu nehmen und sehr klar zu sprechen. Also dieser Mensch braucht vielleicht jede Stunde eine kurze Pause oder das als kleines Beispiel die Besonderheiten, also das zusammenzubringen. Und dann kann das wirklich eine sehr, sehr gewinnbringende Situation für beide mit sich bringen.
Zumeist wollen sich ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstmal kennenlernen. Auf welche Weise geschieht das denn am meisten? Also durch Praktika, durch Außenarbeitsplätze oder
Ja, also es gibt ein erstes Kennenlerngespräch, um erstmal so ein bisschen Hemmungen abzubauen, sich gegenüberzustehen. Und dann ist es weiterhin, wie schon immer, das Praktikum der Königsweg, um in einem Unternehmen sich bekannt zu machen, seine Fähigkeiten zu zeigen, ne, sich da einzunorden, sage ich jetzt mal. Der nächste Weg ist dann wirklich der Außenarbeitsplatz. Das ist für Unternehmen wie für den Menschen mit Behinderung ein sicherer Rahmen, also und ist die Fortsetzung zur reinen Werkstatttätigkeit. Also der Mensch mit Behinderung lernt ganz andere Umgangssachen, lernt andere Regeln, lernt auch nochmal andere Pflichten eines Arbeitnehmers, ne, und sich in einem Team zu behaupten. So, und für den Arbeitgeber ist es natürlich eine gute Chance, sich nicht direkt festzulegen. Also es ist ja immer noch die Sorge, was ist mit Unkündbarkeit eines Menschen mit Behinderung und so weiter. Und dieser Außenarbeitsplatz ist wirklich eine, finde ich, eine sehr, sehr sinnvolle und gute Form der Inklusionsmöglichkeiten, ne, und einen Zugang zu finden für beide Seiten.
Okay, und welche Kompetenzen haben sich denn bei den Bewerbern oder bei den Werkstattbeschäftigten als besonders hilfreich erwiesen, wenn es denn darum ging, jetzt eine Feststellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden? Hast du da Erfahrungen gesammelt? Also du hast eben von Mut gesprochen, eine große Menge Mut, aber was denn sonst noch?
Ja, genau. Also erstmal der Blick auf die Stärken und Fähigkeiten, also formell erworben, aber auch informell erworben. Also manchmal findet man, wenn man da auf Spurensuche geht, was kannst du denn noch? Ach ja, ich habe mal ehrenamtlich irgendwo gearbeitet oder solche Dinge, ne? Also da guckt man, was steckt in dieser Person drin. Und dann natürlich auch, vielleicht hat jemand eine erworbene Ausbildung schon hinter sich und sagt, ja, das und das konnte ich gut und hat mir Spaß gemacht, aber das und das nicht mehr. Ne, so alles, was man rausholen kann, was da ist an Stärken. Genau, und darüber hinaus natürlich Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit oder zumindest, dass man guckt, wie geht man damit um. Also ich habe ein Beispiel, eine junge Frau mit Autismus-Spektrum-Störung in einem Baumarkt, sehr zuverlässig und sorgfältig, kam zu spät, ohne Bescheid zu sagen, immer mal wieder. Ja. Ne? Und dann war die Frage, ja, warum sagen Sie nicht Bescheid? Ja, ich habe ja die Telefonnummer nicht. Ne? So dieser Schritt im Betrieb zu fragen, wo muss ich anrufen? Das sind manchmal so ganz kleine Dinge. Und umso offener man darüber auch spricht und sagt, warum machst du das nicht? Also das sind so Chancen, die die Zusammenarbeit erleichtern.
Das heißt, generell offen damit umgehen, was man für Bedürfnisse hat und was.
Genau, genau. Also Selbstvertrauen, ne, das ist natürlich auch nochmal eine Kompetenz, die man braucht, wenn man den Schritt macht. Ne. Dasselbe erlebe ich auch bei den Arbeitgebern, also dass die Mut brauchen und auch offen gegenüber Veränderungen sind, weil es geht wirklich häufig darum, zu gucken, gibt es Nischen bei uns im Unternehmen? Gibt es vielleicht Tätigkeiten, die Fachkräften abgenommen werden können? Einfachere Tätigkeiten, die aber ein Mensch mit Behinderung in diesem Unternehmen übernehmen könnte. So dann halt sehr offen zu sprechen über Einschränkungen und über Stärken. Also ich habe es manchmal verglichen mit so einem Puzzle, dass so Puzzleteile zueinander kommen müssen. Ne? Das ist nochmal, ist mir noch wichtig so für die, das Thema Arbeitgeber zu sagen. Also ich trete ein bisschen in die Bresche für die Arbeitgeber, weil ich glaube, das ist wirklich, es liegt nicht daran, ach, wir wollen nicht, wir haben so Vorbehalte, sondern eher Unkenntnis, Unwissenheit und natürlich auch, was es für finanzielle und personelle Fördermöglichkeiten gibt. Das ist dann auch häufig nicht so bekannt, noch leider noch nicht.
Ja, aber das heißt, Mut ist auf jeden Fall ein zentrales Thema auf beiden Seiten und ja, du bist da, um ein bisschen zu unterstützen. Gibt es denn bewährte Förderungen, die Arbeitgeber in Anspruch nehmen können, wenn sie jemanden aus der Werkstatt einstellen möchten?
Genau, es gibt das Budget für Arbeit, wo Menschen, also es ist so, wenn ein geeigneter Arbeitnehmer gefunden wurde in einem Unternehmen, das ist erstmal das A und O. Mhm. Das ist einmal fachlich, muss es passen, aber häufig ist es auch, wenn die Chemie schon gut stimmt. Also das ist gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Beziehung zu einem oder zu mehreren in dem Unternehmen passt. Das muss gar nicht der Chef sein, aber dass es so einen festen Ansprechpartner gibt. Das habe ich schon erlebt, dass selbst die Branche für den Menschen mit Behinderung nicht so wichtig war, als die Beziehung zu einem Vorgesetzten zum Beispiel oder einem Mentor in dem Unternehmen. Genau, und dann ist im zweiten Schritt gut, dieses Budget für Arbeit zu nutzen. Ne, dass man sagt, also es gibt einen Nachteilsausgleich, weil man hat vielleicht doch mehr Aufwand, mehr Zeitaufwand, um jemanden zu begleiten oder um Konflikte vielleicht auch so in einem Team zu regeln. Und dafür ist das sinnvoll und nützlich. Mhm. Ja, bei den finanziellen Fördermöglichkeiten gibt es ja dann zum Beispiel auch den Beschäftigungszuschuss und die personelle Unterstützung. Das hatte ich in einem Fall, wo ein Mensch aus der Werkstatt mit erworbener Hirnschädigung zu seinem alten Arbeitgeber zurückging. Mhm. Also er hat nach der beruflichen Reha großes Interesse gehabt, wieder bei seinem Arbeitgeber zu arbeiten, wo auch der Vertrag noch bestand. Okay. Nach 2, 3 Jahren, wo er wirklich nach einem schweren Fahrradunfall so weit sich erholt hat, dass er dann dort eine Praxiserprobung gemacht hat. Und konnte in seinem alten Beruf wirklich im Bereich CAD zeichnen, wieder tätig werden. Die Einschränkungen konnten dann wirklich gut ausgeglichen werden durch diesen Beschäftigungszuschuss. Also er konnte jetzt nicht mehr 100% leisten in seinem Beruf. Und zum Beispiel der Bereich Kommunikation mit Kunden war noch schwierig und das konnte durch diese personelle Unterstützung, die innerbetrieblich geregelt wurde. Also es gibt einen Zuschuss zur personellen Unterstützung und der konnte innerbetrieblich eingegeben werden, konnte er unterstützt werden. Der Zuverdienst ist für Menschen mit voller Erwerbsminderungsrente. Da kann der Arbeitgeber Zuverdienst nutzen. Da gibt es Zuschuss bis, ich glaube, 75%. Das sind dann aber die Profis vom Integrationsfachdienst, die da weiterhelfen können. Eine sehr gute Möglichkeit, wenn Menschen sagen, ach, ich will eigentlich noch ein bisschen tätig sein. Und Arbeitgeber, die auch bereit sind, das zu nutzen. Also die Fähigkeit oder die Qualifikation dieses Menschen zu nutzen und sich zu eigen zu machen.
Jetzt hast du gerade gesagt, da ist jemand aus seinem Beruf gerissen worden, war kurzzeitig in einer Werkstatt und ist dann wieder zurückgekommen. Mhm. Also wenn es so läuft, ist ja super. Welche Leute schaffen denn sonst so den Übergang? Also kann man das irgendwie am Alter festmachen?
Mhm. Also auch da ist es immer individuell personenzentriert. Also es ist wirklich heterogen, es bleibt individuell. Man kann nicht sagen, also die und die Zielgruppe. Also ich habe jetzt einen zweiten Fall, wo wirklich noch der Vertrag besteht, der Arbeitsvertrag von einer Frau, die einen Schlaganfall hatte und so seit 3 Jahren, glaube ich, in der Werkstatt ist, wo wir auch jetzt verhandeln. Ne? Also kann sie zurück, welche Arbeiten kann sie machen und so weiter. Das würde ich auch immer erstmal diese Chance nutzen und gucken. Ne? Das ist natürlich wirklich mehr bei den Menschen mit erworbener Hirnschädigung und weniger bei denen mit psychischen Erkrankungen, weil die wollen häufig auch gar nicht zurück zum Arbeitgeber.
Du hast jetzt ja von vielen Erfolgsgeschichten schon berichtet. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die ein Budget für Arbeit in Anspruch genommen haben, dass die auch wieder zurückgekommen sind?
Mhm. Nee, also habe ich jetzt keine Erfahrung mit. Ich habe keine Erfahrung, es kann sein, aber ist es an mir vorbeigegangen. Ne? Okay. Also eigentlich klappt es gut. Also wenn ich Rückmeldungen bekomme von Menschen, die vermittelt wurden, dann ist es, dann passt es irgendwie auch. Also ich glaube, dann ist es auch wie bei jedem anderen Arbeitnehmer ohne Behinderung, dass es irgendwann dazu kommen kann, dass es nicht mehr passt oder dass die Arbeit nicht mehr da ist, also dass sich der Betrieb verändert. Das ist auch nochmal so ein Thema, dass wir gesagt haben, es ist im Prinzip genauso wie ganz normale Arbeitnehmer ohne Behinderung, in Anführungszeichen. Es geht immer um Respekt, um Freundlichkeit miteinander, um Anerkennung. Also das sind eigentlich so die Themen, die das Integration oder Inklusion auch erfolgreich machen.
Hast du mit den Übergängern auch schon mal noch Kontakt und berichten die dir vielleicht auch davon, was die jetzt gerade an ihrem neuen Beruf schätzen?
Ja, also es gibt Rückmeldungen, was sie schätzen. Sie schätzen das Normale. Sie schätzen, dass sie einfach morgens aufstehen und eine sinnvolle Arbeit tun. Mhm. Sie schätzen, dass sie Kollegen haben, die, mit denen sie quatschen können, dass ihre Fähigkeiten anerkannt werden, dass sie die einsetzen können, ne? Dass sie gesehen werden, ja, mit ihren ganzen Kompetenzen. Das sind so Dinge,
ja,
die dann rückgemeldet werden. Auch immer ein Dankeschön für die Begleitung. Also mit so, vielleicht noch mal kurz ein Beispiel, ein junger Mann, der 10. Klasse Abschluss hatte und wollte gerne am Berufskolleg einen weiteren Schulabschluss erwerben und mit sozialen Ängsten, also es ging so um den Schulweg, kriegen wir das hin, also seine Einschränkungen, die kannte er sehr klar und dann habe ich gesagt, ja, bewerben Sie sich am Berufskolleg, also es gibt da Inklusionsbegleiter mittlerweile, nehmen Sie direkt Kontakt auf und dann schauen Sie, dass Sie offen sprechen, welche Unterstützung Sie brauchen und was nicht. Und der meldete sich irgendwann zurück und hat sich bedankt. Da habe ich gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Und er sagte, ja, Sie haben den Stein ins Rollen gebracht.
Ja,
und ne, das sind manchmal so ganz kleine Dinge, die dann mit großem Erfolg einhergehen.
Gibt es in Unternehmen Faktoren, die Inklusion begünstigen können?
Ja, die Unternehmensstruktur kann eine Rolle spielen. Also Familienunternehmen, die an Traditionen hängen, eignen sich oder sind offener vielleicht. Oder aber auch moderne Unternehmen, die den Gewinn von diversen Teams erkannt haben, die eignen sich auch gut.
Mhm. Das heißt, der nächste Step ist, euch ansprechen beziehungsweise sich auch nochmal von anderen Stellen beraten lassen, wie man auch Kontakt aufrechterhalten kann und…
Das ist auch ein bisschen meine Vision, dass Arbeitgeber auf uns zukommen und sagen, wir suchen Arbeitnehmer. Das erfolgt ja schon im Kleinen, aber da wirklich so eine Börse zu haben und mehr zueinander zu bringen, das wäre eine schöne Vision für die nächsten Jahre.
Macht es als Unternehmen auch wirklich Sinn, dann die Werkstätten anzusprechen und zu sagen, hey, hättet ihr da jemanden, der sich zum Beispiel in unserer Produktion eignen könnte oder für die und die Aufgabenbereiche?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine offene Stellenbörse, auch auf unserer Internetseite, wo wir dann gucken, ob sich jemand von den Menschen mit Behinderungen meldet und sagt, ach, das probiere ich mal, da traue ich mich mal.
Das heißt, ihr werbt auch bei den Leuten, die jetzt bei euch in der Werkstatt
Wir werben Arbeitgeber an, aber wir werben auch bei den Menschen aus den Werkstätten, sich zu trauen und mal auszuprobieren.
Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Übrigens als Ergänzung zum Gespräch, ab Januar 2024 können Unternehmen noch stärker davon profitieren, Werkstattbeschäftigte einzustellen, denn sie können für 2 Jahre auf 2 Pflichtarbeitsplätze angerechnet werden und somit bei der Ausgleichsabgabe berücksichtigt werden.
Ja, gutes Stichwort. Das passt auch zum Thema unserer letzten Episode, Teilhabe statt Ausgleichsabgabe. Alle, die daran interessiert sind, sie ist weiterhin abrufbar. Gerne nochmal reinhören. Ja, im Interview eben kam deutlich raus, dass auf beiden Seiten eine große Portion Mut hilfreich ist, also bei Arbeitgebern und bei den Werkstattbeschäftigten. Und dass das Budget für Arbeit eine gute Absicherung bietet. Mir persönlich hat besonders Hildes sehr, sehr zuversichtlicher Blick darauf gefallen, dass Inklusion branchenübergreifend möglich sein kann. Für alle, die mehr über Außenarbeitsplätze oder das Budget für Arbeit und andere Fördermöglichkeiten wissen möchten, packen wir Links in die Shownotes. Natürlich auch zu den Alexianern, aber auch zu unserem Readat-Werkstättenportal, in dem man unter anderem alle Werkstätten in ganz Deutschland finden kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.